Es war mir kaum möglich, mir etwas anzusehen, denn das Drängen der Leute, der Straßenverkehr, der Gestank, der Lärm nimmt fast alle Sinne und Energien in Anspruch, sodass einfach kaum noch etwas bleibt, um es sich anzusehen. Ich war pausenlos in Beschlag genommen und beschäftigt mit der Szene um mich herum. Überall standen Leute, überall quollen Wörter auf, wurden Grimassen und Fratzen geschnitten, in den Ohren das Rattern, in der Nase der Gestank, kaum wagt man noch zu atmen. Wie konnte ich mir da etwas ansehen und auf mich wirken lassen?
Diesen ersten Eindruck von der Stadt Rom können sich ja viele Besucher mit dem deutschen Autor Rolf-Dieter Brinkmann teilen. Rom, nicht anders als die anderen Großstädte. Rom, eine laute, moderne, oberflächliche Metropole am Tiber. Wobei man doch eine romantische Stadt erwartet hat, einen antiken Ort, an dem ehrfürchtige Stille angemessen wäre. Bald schon, wenn der erste äußerliche Anblick verschwimmt, steht man neben einem der 1000 Brunnen am Rande der Straße und unerwartet klingt ein Plätschern an das geschundene Ohr. Und man tritt heraus aus dem Gewirr und Verkehr und eine zarte und ruhige Stimmung beginnt, sich in einem auszubreiten. Man wird nachdenklich und fantasievoll. Da steht eine 2000 Jahre alte Säule, mächtig und erhaben. Und daneben tummelt sich die Jugend lautstark im Cheeseburger-Wahn vor einer McDonald's-Filiale. Die Säule allein macht Rom nicht zur ewigen Stadt, sondern der Raum, der zwischen ihr und dem Schnellimbiss liegt. Ein klingender Raum aus Zeit. Ein Raum, dessen Wahrheit sich einem nur dann offenbart, wenn man sich lauschend auf ihn einlässt. Rom ist ein Zusammenklang, ein Akkord, der aus vielen Tönen besteht. Virginia Woolf sagte, Rom sei die schönste Stadt der Welt. Aber sie sei niemals fassbar, so wie der Klang von Wasser nicht fassbar sei. Das ist die Faszination, die von dieser Stadt ausgeht. Man wird nie mit ihr fertig.
Gehen wir 2000 Jahre zurück. Orbis Romanus, der römische Weltkreis. Damit ist ein Gebiet gemeint, das den gesamten Umkreis des Mittelmeeres, von der Straße von Gibraltar bis zum Schwarzen Meer und vom Nildelta bis zum äußersten Winkel der Adria umfasste. Zur römischen Kaiserzeit, also während der ersten Jahrhunderte nach Christus, hatten die Römer auch weite Küsten des Ozeans, von Marokko bis nach Schottland in Besitz genommen und waren bis zum Roten Meer vorgedrungen. Der Historiker Hans-Georg Pflaum meint,
man bedenke nur, wie viel moderne Staaten sich heutzutage in diese Gebiete teilen. Dann wird man verstehen, wie sehr diese vorher nie geeinten Länder Rom bewunderten. Wie stolz sie darauf waren, diesem Weltreich anzugehören.
Civis Romanus, römischer Bürger zu sein oder zu werden, war Stolz und Ehrgeiz aller Einwohner des Reiches. Roms Vormachtstellung war mit großer Klugheit darauf aufgebaut, dass Rom den Angehörigen der besiegten Völker den Eintritt in die römische Bürgerschaft gewährte.
Die Kaiser gingen nicht von diesem Herkommen ab. Nur haben sie außerdem darauf gesehen, dass Abstammung und Herkunft niemanden am sozialen Aufstieg hinderten. Der freigelassene Sklave wurde sofort römischer Bürger. Die erstaunliche Großzügigkeit der römischen Gesellschaft, der wir selbst heutzutage kaum etwas Ähnliches an die Seite stellen können, hat es zu Wege gebracht, dass der soziale Frieden in der römischen Kaiserzeit kaum jemals gestört worden ist.
Der Frieden im Reiche und die Sicherheit an den Grenzen, die Pax Romana, war die dritte große und vielleicht die bewunderungswürdigste Leistung der Römer. Verglichen mit allem, was die damalige Welt von ihrer Vergangenheit wusste, musste dieser Zustand allen Einwohnern des römischen Weltreiches wie das goldene Zeitalter erscheinen.
Der endlose Krieg aller gegen alle hatte aufgehört. Und dieses schier unglaubliche Ergebnis wurde durch ein Heer von Berufssoldaten zustande gebracht, dessen geringe Truppenzahl das Erstaunen aller modernen Sachverständigen erregt. Das Vertrauen in die politische Reife der Bürger erlaubte es in der Tat der Regierung, die etwa 30 Legionen und ihre Hilfstruppen, alles in allem nicht mehr als vielleicht 360.000 Mann, an den Grenzen und nicht im Innern des Reiches zu stationieren und so die Bewohner der Mittelmeerländer weder durch Einquartierung noch durch andere Lasten zu beschweren.
Auch auf dem Meer gab es keinen Feind. Der Frieden erlaubte es zum ersten Mal in der Geschichte, allen Einwohnern von einem Ende des Reiches bis zum anderen zu reisen, ohne befürchten zu müssen, ausgeraubt, versklavt oder gar getötet zu werden. Infolgedessen nahm auch der Güteraustausch einen ungeahnten Aufschwung und führte zur Annäherung und zu gegenseitigem Verständnis zwischen den verschiedenen Völkern rund um das Mittelmeer. Rom war nicht nur der politische Mittelpunkt des Römischen Reiches, sondern auch das Zentrum der Künste und der Wissenschaften der ganzen damals bekannten Welt. In dieser Stadt kam alles zusammen, was die Menschheit an Wissen aufzubieten hatte. Rom, der große Schmelztiegel der Nationen, hat es immer verstanden, die verschiedensten Anregungen zu einer Einheit zusammenzuführen. Aus den vielen Tönen entstand ein Akkord. Und genau darin klingt noch heute die römische Eigenart.
Als Rom zum letzten Mal unter Kaiser Aurelian aufblühte, da bekam es eine 11 Kilometer lange Mauer, aus der 37 Stadttore in alle Richtungen führten. Ein verstärkter Schutz der Stadt war notwendig geworden. Barbaren hatten versucht, an mehreren Stellen die Grenzen des Reiches zu überschreiten. Die Stadt Rom selbst aber war nie so glänzend, so reich und großartig gewesen wie unter Aurelian. 11 riesige Thermen, einige von ihnen konnten bis zu 5000 Badegäste aufnehmen, 856 private Bäder, 423 Stadtviertel, 29 groß angelegte Straßenzüge, die vom Zentrum in die Außenbezirke gingen, dann eine Unzahl von zweit- und drittrangigen Straßen und Gassen und all die großen Plätze, von denen allein 25 in den Außenbezirken lagen, 8 Brücken über den Tiber, 190 Getreidedepots, 2 Großmärkte, 254 Getreidemühlen, 11 Fora, 10 Basiliken, 36 Triumphbögen aus Marmor und die 1152 öffentlichen Brunnen, die öffentlichen Bibliotheken, 28 an der Zahl, in keiner anderen Stadt der Welt gab es so etwas. 2 riesige Kampfspielbahnen, 2 Amphitheater, 3 Musik- und Schauspieltheater, 2 Wasserspieltheater, in denen Seeschlachten aufgeführt wurden.
Heute ist Rom längst nicht mehr das Zentrum der Welt. Aber als Wiege unserer abendländischen Kultur zieht die ewige Stadt jährlich Millionen von Besuchern aus allen Nationen an, reißt viele von ihnen in ihren Bann und lässt sie oft wie eine Alma Mater, eine alles segnende Mutter, nicht mehr los.
Thank you.
Wir sind es gewohnt, Geschichte nach den Höhe- und Tiefpunkten zu beurteilen. Eine folgenreiche Begebenheit löst die nächste ab. Von einer entscheidenden Jahreszahl springen wir zur anderen und so entwickelt sich Geschichte im chronologischen Rahmen ausschlaggebender Ereignisse, die das Geschick des Menschen bestimmen. Zwischen diesem Datengerüst, an das sich unser Begriff von Geschichte festklammert, läuft das Leben der Menschen ab. Dieses eher gleichbleibende, sich nach den unveränderlichen menschlichen Grundbedürfnissen richtende Alltagsleben mit dem überlieferten Wissen und den Ideen, mit all den Farben und Nuancen, mit denen der Mensch es in jeder Epoche anders ausmalt, gibt uns erst das verständlichere, wirklichere Bild von Geschichte. Denn bedeutende Ereignisse und die sogenannten Protagonisten der politischen Szene treiben den Lauf der Welt nur äußerlich voran. Die wesentliche Entwicklung findet innerhalb der gesamten Masse der Menschheit statt. Seit jeher hat sich das Menschengeschlecht wie ein einziges großes Wesen weiterentwickelt.
Von allen Geschichtsabläufen der Antike gilt die römische Geschichte als die vertrauteste Epoche. Die großen öffentlichen Aspekte der römischen Gesellschaft sind auch bei einem breiteren Publikum hinreichend bekannt. Man weiß von der Legende um Romulus und Remus, von den ersten Königen der Frühzeit, von der Republik mit ihren Konsuln, vom Triumvirat und von Caesars Diktatur. Man weiß von der goldenen Epoche der Kaiserzeit. Und man weiß auch vom Untergang des Römischen Reichs, von der Teilung in das West- und Oströmische Reich. Was weniger bekannt ist und wovon die meisten Lehrbücher schweigen, sind die vielen Details, die uns die Eigenart des antiken Römers näher bringen, seine alltäglichen Gepflogenheiten, sein Lebensstil, wie man heute sagen würde, sein Misstrauen gegenüber jeglicher Moral, sein geradezu anarchischer Ungehorsam gegenüber jeder Autorität, seine Schamlosigkeit, seine Liebe zum Frieden und sein großes Vertrauen auf die Gefühle. Überhaupt sind es die Emotionen, die vom Grunde her das Leben des Römers größtenteils noch heute regeln und ordnen.
Die Römer lebten in einer primitiv-rationalen, fast logisch organisierten Gesellschaft. Gleichzeitig gab es genügend Platz für das Vertrauen in eine emotionale, von selbst funktionierende Ordnung der Welt. Bei der emotionalen Ordnung handelt es sich um Ursprüngliches im Sinn des Wurzelhaften. Verdorrt die Wurzel, dann stirbt die Krone oder Blüte unaufhaltsam ab. In dem Wurzelhaften liegt das, was die vitalsten und tiefsten Kräfte des Menschen überhaupt erst gedeihen lässt. Das muss den Römern instinktiv bewusst gewesen sein. Hier muss der Ursprung der römischen Schaffenskraft, der Genialität des römischen Geistes liegen.
Ein ausgetrocknetes, stilles Meer von Trümmern, Ruinen, Fragmenten von Schriften, von Kunstwerken, Gebrauchsgegenständen ist uns durch die Jahrhunderte überliefert worden. In sorgfältiger Zusammenarbeit von Literaturwissenschaftlern, Archäologen, Ethnologen gelang es halbwegs über viele Generationen, die Lücken zwischen den 100.000 Einzelinformationen wieder aufzufüllen. So steht vor uns jetzt ein mehr oder weniger intaktes Bild der antiken römischen Gesellschaft. Und mit etwas einfühlsamer Fantasie können wir einen Zusammenklang, jenen Akkord vernehmen, der das Bild erst wirklich zum Leben erweckt. Mithilfe der experimentellen Archäologie wird jetzt versucht, auch die antike römische Musik, von der es so gut wie kein überliefertes, in irgendeiner Notenform festgehaltenes Beispiel gibt, wieder zum Leben zu erwecken. Durch etliche Funde, durch die eingehende Analyse antiker Zeichnungen und durch die Beschreibungen so mancher Dichter können die Musikinstrumente der Römer genau rekonstruiert werden. Manche dieser Instrumente sind in derselben Form noch heute im Süden Italiens und auf einigen Inseln im Gebrauch. Von den Versrhythmen der römischen Poeten kann man auf den Rhythmus der Musik schließen. Man weiß, dass in Rom eher die instrumentale Musik bevorzugt wurde und nicht der Einzelgesang. Große Chöre hingegen waren sehr beliebt. Wie bei allen antiken Völkern hatte die Musik auch für die Römer einen stark religiösen Aspekt. Der Klang wurde als etwas Heiliges empfunden, weil er eine reinigende und heilsame Wirkung auf den Menschen ausübte. Musik sollte deshalb nicht erfasst oder gar aufgeschrieben werden. Die Römer wussten von jenen Tönen, die die Empfindungen und Gefühle erregen, und von solchen, die geistige Zusammenhänge aufzeigen können.
Quintam varios extendit Roma labores.
Zur fünften Stunde pulsierte die Stadt am meisten. Da wurde Rom zum Tollhaus. Da waren sie alle auf der Straße. Wasserverkäufer, Quacksalber, Juden, Vogelhändler, syrische Flötenspielerinnen, die Bronzeputzer, die Steinmetze, Wandermusiker mit Theatermasken, Tuba-Bläser, die laut die Beerdigungszüge begleiteten. Bettler, Beutelschneider und Gassenjungen. Die ganze Stadt war erfüllt von allgemeinem Geschnatter und Gebrüll. Dazu muss man sich die Fettschwaden der Frittierbuden vorstellen, den Qualm der Opferaltäre. Von Sonnenaufgang bis zur 10. Stunde waren Fahrzeuge aller Art in den Straßen verboten. Davon ausgenommen die schweren Karren, die Steine für die öffentlichen Bauten transportierten. Nur zu Fuß kam man vorwärts. Oder auf Sänften getragen, wenn man das bezahlen konnte. Der Tag war nicht, wie bei uns, in gleiche Stunden von 60 Minuten aufgeteilt. Der Lichttag, also die Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, bestand aus 12 Stunden, wobei die 6. Stunde immer den Mittag bezeichnete. Demzufolge waren die Stunden im Sommer viel länger als die zur Winterzeit. Es gab ad meridiem, den Vormittag, und de Meridie, den Nachmittag. Einige wenige Wasser- oder Sonnenuhren waren zu ungenau und wurden von der Bevölkerung ohnehin nicht beachtet. Die Römer nahmen es mit der Zeit nicht so genau. Ein Spruch von Seneca kursierte unter der Bevölkerung.
Facilius inter philosophos quam inter horologia conveniet.
Die Philosophen stimmen eher überein als die Uhren. Ein Satz, der heute ebenso Geltung hat wie damals, wenn man die öffentlichen Uhren in den Straßen Roms untereinander vergleicht. Mit der Zeit wird in Rom nach wie vor großzügig umgegangen. Das Warten auf jemanden, der nicht pünktlich zur Verabredung erscheint, wird als angenehm empfunden. Wartezeit, das ist Muße. Das sind wertvolle Augenblicke der Reflexion, der Beobachtung. Augenblicke, die ganz dem Wartenden gehören.
1 Million Einwohner können auf dem selbst für eine Großstadt relativ kleinen Raum nur in straff organisierter und gut funktionierender Infrastruktur zusammenleben. Denn nie vorher hatte es auf der Welt eine so riesige Stadt wie Rom gegeben. Die italischen Kleinbauern waren vom Großgrundbesitz mit den Sklaven als billigen Arbeitskräften verdrängt worden und bildeten das Großstadtproletariat. Eine Art Landflucht hatte es gegeben. Dieselben Schwierigkeiten, die mit der Industrialisierung um die Jahrhundertwende in unseren Großstädten auftraten, gab es bereits vor 2000 Jahren in Rom. Hören wir Filippo Quarelli über die Lösung des wichtigsten Problems der Wasserversorgung.
Über die römischen Wasserleitungen besitzen wir äußerst genaue Kenntnisse, was nicht nur an ihrem im Allgemeinen sehr guten Erhaltungszustand liegt, sondern vor allem an dem Glücksfall, dass wir das Buch des Frontinus haben, der im Jahre 97 nach Christus Aufseher über das Wasserleitungssystem war, Curator Aquarum. Er schrieb:
Nach der Gründung der Stadt begnügten sich die Römer 441 Jahre lang mit dem Wasser, das sie aus dem Tiber, aus Brunnen oder aus Quellen schöpften. Noch heute hält man die Quellen in ehrfürchtigem Andenken und verehrt sie kultisch. Man glaubt nämlich, sie könnten Krankheiten heilen. Indessen fließen heute die Aqua Appia, der Anio Vetus, die Aqua Marcia, die Tepula, die Julia, die Virgo, die Alsietina oder Augusta, die Claudia und der Anio Novus in die Stadt.
Frontinus gibt uns hier in chronologischer Reihenfolge ein Verzeichnis der damals vorhandenen Wasserleitungen. Insgesamt floss eine außerordentlich große Menge Trinkwasser nach Rom, das ohne Zweifel die bestversorgte Stadt nicht nur der antiken Welt, sondern vielleicht aller Epochen gewesen ist. Die Kapazität der 9 älteren Wasserleitungen, von denen man gesicherte Zahlen besitzt, betrug also insgesamt ca. 992.200 Kubikmeter täglich. Bei einer Einwohnerzahl von 1 Million ergibt sich je Einwohner eine verfügbare Wassermenge von ca. 1000 Liter pro Tag. Heute sind es in Rom weniger als 500 Liter je Einwohner.
Um die Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten stand, schoben sich ungeheure Massen von Menschen durch das Zentrum. Wer nicht genau auf seinen Schritt achtete, der wurde bei dem holprigen Pflaster regelrecht von der Menge überlaufen.
Zentrum der Stadt, das war das Forum Romanum mit den Tempeln, Märkten, Gerichten und Basiliken. 1000 Jahre lang der Nabel der Welt. Da trafen sich die Händler, die Geldwechsler, die Finanziers. Da fand auch das politische Leben statt. Und da gab es immer Werkstätten und Baustellen. Nerven der Hammerschläge, der Mosaizisten, der Steinmetze, Bildhauer, Maurer. Es wurde immer gebaut, ohne Ende. Überhaupt muss der Lärm auch damals im Zentrum Roms ungeheuerlich gewesen sein. Der römische Dichter Martial beklagt sich:
Sie lassen dich nicht leben. Morgens die Schulmeister, nachts die Bäcker. Und immer diese Kupferschmiede, die mit ihren Hämmern schlagen. Auf der einen Seite wohnt ein Bankier, der nichts anderes zu tun hat, als ständig mit Geldmünzen auf seinem dreckigen Tisch zu klappern. Auf der anderen Seite ein Vergolder, der mit einem Stöckchen auf seinen glänzenden Stein einschlägt. Ohne Unterbrechung und von der Göttin besessen, schreien die Eingeweihten des Bellona-Kultes wie wild herum. Sie hören nicht mehr auf. Ein kleiner Jude, von seiner Mutter dazu angetrieben, bettelt quarrend. Ein triefäugiger Straßenhändler preist seine Zündhölzer so laut an, damit du sie endlich kaufst. Und wenn die Frauen anfangen mit ihren Liebeszaubereien, dann steht uns wahrscheinlich eine Mondfinsternis bevor. Und jeder, der ein Kupfergerät unter den Händen hat, fängt an zu klappern, zu klappern, zu klappern.
In quintam varios extendit Roma labores. Sexta quies lassis, septima finis erit.
Zwischen der siebten und der neunten Stunde ließ der Andrang nach, bis er ganz vorüber war. Man ging zum Schwatz zu den Barbieren, man legte sich mit Freunden oder Verwandten zum Bankett oder man suchte die Thermen auf.
In den Thermen ging es keineswegs schweigend zu. Hören wir Seneca.
Ich wohne genau über einem Bad. Stell dir dieses Stimmengewirr vor. Ein Schreien in allen Tönen, dass du dir wünschst, lieber taub zu sein. Ich höre hier das Stöhnen der Gewichtheber, die zischend aus- und heulend einatmen. Wenn einer sich mal ohne zu jammern massieren lässt, dann höre ich die Schläge der Hände auf dessen Rücken, die mal so klingen, je nachdem, ob sie flach oder mit der Seite auf die Haut schlagen. Wenn dann einer daherkommt, der nicht Ball spielen kann, ohne zu schreien und ohne lauthals die Aufschläge zu zählen, dann ist es ganz aus.
Sehr viele Informationen über das Leben der Römer verdanken wir natürlich den Schriftstellern. Als die Blütezeit der römischen Literatur gilt die um Christi Geburt unter Kaiser Augustus, der selbst schrieb und sich als Gönner und Beförderer der Literatur verdient gemacht hat. Unter seiner Regentschaft lebten Vergil, Horaz und Ovid. Zu den wichtigsten literarischen Werken der Römer aber gehören die Geschichtsschreibungen, insbesondere die des Titus Livius oder des späteren Tacitus. Während man die Literatur, soweit sie erhalten ist, heute durch Übersetzungen in alle Sprachen sehr gut kennt, ist doch die Art und Weise, wie man das Schreiben und Erhalten der Schriften technisch bewältigte, weniger bekannt. Am meisten wurde auf Papyrus geschrieben, manchmal auch auf feine Membranen aus Ziegen- oder Schafshaut, die vorher allerdings in Kalk aufgeweicht werden mussten. Für Briefe und aktuelle Aufzeichnungen wurden Wachstafeln benutzt, die man schnell wieder glatt streichen und neu beschreiben konnte. Einige wenige schrieben ihre persönlichen Notizen auf Elfenbeinscheiben, die später zu kleinen Büchlein zusammengeschnürt wurden. Man hat daneben auch Schriften auf Holztafeln, auf Türen, auf der Haut von Reptilien, auf Baumblättern, auf den Schalen von Früchten, auf Seidenstoffen oder auf Bleitafeln gefunden.
Alles muss voller Schriftzeichen gewesen sein in Rom, an den Basiliken, unter den Standbildern, auf den Tempelfriesen, an den Triumphbögen. Überall und immer wieder in Stein die Worte SPQR, Senatus Populusque Romanus oder Virtus Meritum Patriae Honori Urbis. Auch einzelne Gesetze wurden in Stein gehauen und auf Blei ritzte man die aktuellen öffentlichen Verordnungen, wie die Acta Diurna, eine Art Zeitung, die dann im Forum für jeden sichtbar aufgehängt wurde. Geometrische Zeichnungen hingegen entstehen auf Tafeln voll feinstem Sandstaub. Die archaischen lateinischen Schriften, deren Buchstaben den griechischen sehr ähnlich waren, wurden oft stark abgekürzt, abwechselnd von einer Seite zur anderen geschrieben. Wie beim Pflügen wurde am Ende jeder Zeile einfach gewendet.
Ein gewisser Fannio hatte in Rom ein System gefunden, die Oberfläche des Papyrus mit Hammerschlag und Pressung so zu glätten, dass man sie hervorragend zum Schreiben nutzen konnte. Neben dem Fannianer-Papyrus gab es noch den älteren, etwas rauen, ägyptischen Papyrus. Er hieß Amphitheatrica, denn die Fabrik war in der Nähe des Amphitheaters von Alexandrien. Nicht nur die glatte Seite des Papyrus wurde beschrieben. Oft genug hat man auch auf der raueren Rückseite mancher Fragmente Kritzeleien bekannter römischer Schriftsteller gefunden. Kurze private Notizen, kleine Abrechnungen, Einkaufslisten geben uns so Aufschluss über den oft bescheidenen Haushalt manch eines noblen Dichterfürsten.
Lupus, Garum, Panis, Ovum, Mala.
Es gab Papyrusseiten für Briefe und solche für Bücher. Bücher bestanden in der Regel aus 20 Seiten. Die waren, sie einmal beschrieben, an der Sonne getrocknet und dann an der Längsseite von den Glutinatori aneinandergeklebt und über einen Holzstab oder einen Knochen aufgerollt wurden. So entstanden die Bücherrollen, die man aber auch schon fertig zusammengeklebt kaufen konnte.
Et veli mihi mitas de tuis librariolis duos aliquos quibus tyrannio utatur glutinatoribus.
Nicht einfach war es, die Bücherrollen aufzubewahren. Schon ein wenig Feuchtigkeit ließ den Papyrus schimmeln und die Buchstaben verschwimmen. Dazu kam die Gefahr der Motten, die sich gerne zwischen den Rollen einnisteten und unersetzbare Lücken in die Verse der römischen Dichter fraßen. Dem vorzubeugen half nur das Einreiben der Seiten mit Zedernöl. Sehr wichtige Schriften wurden außerdem in Ziegenleder eingerollt und in Schubladen aus Zypressenholz verschlossen. Mit Atramentum und einem angespitzten Halm oder einer Gänsefeder wurde der Papyrus beschrieben. Atramentum, das war die Tinte, die aus einer breiigen Mischung aus Ruß von Harz oder von Pech, Bodensatz vom Wein und der Tinte von Tintenfisch gemacht wurde. Beim Schreiben wird dieser dicke Brei mit etwas Flüssigkeit vermischt. Die Tinte war oft von so guter Qualität, dass sie selbst noch auf den verkohlten Papyrusrollen von Herculaneum zu erkennen ist. Jene berühmten Schriftrollen waren seit dem Vesuv-Ausbruch im Jahre 79, also fast 2000 Jahre lang, unter steingewordenem Lavaschlamm vergraben geblieben.
Wie zweifelhaft ist die Unsterblichkeit einer Handschrift, heißt es in einem Roman von Victor Hugo. Wir können nur ahnen, welche Mengen antiker Literatur schon zur Zeit der Römer durch Feuer oder Wasser zerstört worden sind. Feuer und Wasser, das waren die größten Feinde der Handschriften bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst im 15. Jahrhundert, als der menschliche Geist endlich ein einfacheres und handlicheres, ein dauerhafteres und widerstandsfähigeres Mittel gefunden hatte, um fortzuleben. Unsere bildliche Redewendung »Schwamm drüber« hat die Methode der Römer zum Ursprung, unbeliebte, schlechte oder unerwünschte Texte mit einem feuchten Schwamm auszulöschen und für immer zu vergessen. Der Kaiser Caligula zwang die Schriftsteller, die er selbst für unbegabt hielt, ihre eigenen Dichtungen aufzulecken. Er bestrafte mit der Zunge das Verbrechen der Feder.
Bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst war die Baukunst die umfassende Chronik der Menschheit. Victor Hugo schreibt dazu:
In diesem Zeitraum ist kein auch nur halbwegs entwickelter Gedanke auf der Welt erschienen, der nicht Bauwerk geworden wäre. Jede allgemeine Idee
und jedes religiöse Gesetz haben ihre Denkmäler gehabt. Die Menschen haben nichts von Bedeutung gedacht, was sie nicht in Stein geschrieben hätten. Und warum? Weil doch jeder Gedanke, er sei religiös oder philosophisch, dauern will. Weil die Idee, die eine Generation bewegt, Spuren hinterlassen will.
Spuren dieser Art gibt es in Roms Altstadt auf jedem Meter. Ganze Bibliotheken sind über die römische Architektur, über den Straßenbau, die Wasserleitungen, sogenannte Aquädukte, aber auch über die Abwasserleitungen, die Kloaken, geschrieben worden. Als Vorläufer der europäischen Architektur des Mittelalters gelten die großen öffentlichen Gebäude, die Stadien, die Bäder, die Triumphbögen, die Tempel. Weniger Sorgfalt wurde beim Bau der Mietshäuser angewandt, die oft bis zu 7 oder 8 Stockwerke erreichten, so dass sich mancher Autor über Treppen ohne Ende beklagte. Die Häuser müssen so eng nebeneinander gestanden haben, dass sich die Bewohner durch die Fenster die Hand reichen konnten. Es waren enge, unbequeme und gefährliche Häuser ohne Wasserleitungen. Die Grundmauern waren meterdick und sehr stabil aus Tuff und Ziegelstein gebaut. Doch nach oben hin wurden die Mauern immer dünner und man benutzte statt Stein eher Holz und leichte, mit Kalk zugeputzte Farngeflechte als Baumaterial. Juvenal schreibt:
Wir leben in einer Stadt, die zum Teil auf Pfeilern gebaut ist, die die Zerbrechlichkeit von Stroh haben. Wenn das Gebäude schon fast dabei ist, zusammenzufallen, streicht der Hausverwalter den gefährlichen Riss in der Mauer weiß an und sagt: Jetzt kannst du beruhigt schlafen. Dabei droht das Haus über dir zusammenzufallen.
Auch Cicero schreibt in einem Brief an Atticus über die erbärmlichen Zustände seiner Mietwohnung:
Zwei meiner Räume sind schon zusammengefallen. In den anderen haben die Mauern Risse. Nicht nur die Mieter laufen davon, auch die Ratten.
Nur wenige vordere Räume in den Mietshäusern der Plebejer und Proletarier hatten ein Fenster. Die anderen Zimmer waren sehr klein, ohne Licht, und wurden nicht selten von bis zu 10 Personen bewohnt. Man kann sich den Lärm vorstellen, der in einem solchen Mietshaus mit Hunderten von Einwohnern geherrscht haben muss. Dazu kam der Krach von den Straßen. Das Schlafen in Rom ist ein Privileg der Reichen, hieß es. Seneca hatte das Geschrei der Badeanstalt unter seiner Wohnung zu ertragen, Martial das einer Schule. Juvenal konnte nicht schlafen, weil er an einer Straße wohnte, über die die Karren vom Tiberhafen zum nördlichen Stadttor und umgekehrt ratterten. Denn nur nachts waren Transporte dieser Art erlaubt.
War es ein gewisses Risiko, in den Hochhäusern zu leben, so war es noch gefährlicher, durch die engen Gassen zu spazieren. Es gab keine Müllabfuhr in unserem heutigen Sinne und auch das Wort Umweltbewusstsein gab es damals nicht. Unrat, darunter schwere Gegenstände, wurde aus den Fenstern auf die Straße geworfen. Juvenal sagt:
Denk nur an die Höhe, aus der die Scherben herunterfallen und dir den Kopf einschlagen. Wie häufig fliegen zerbrochene Tontöpfe aus den Fenstern, schweres Material, das sogar Spuren auf dem Pflaster hinterlässt. Es ist wirklich kurzsichtig und unvorsichtig, wenn du, zu irgendeinem Essen eingeladen, durch die Stadt gehst, ohne vorher dein Testament gemacht zu haben.
Eine weitere Gefahr, die die Römer erst nach unzähligen tragischen Unglücksfällen zu bändigen anfingen, ging von den Küchen aus. In den römischen Wohnungen, selbst in den großzügigsten Villen, war die Küche der kleinste Raum. Und zwar so klein, dass sich 2 Personen darin kaum gleichzeitig aufhalten konnten. Die Speisen wurden meist im Atrium zum Kochen zubereitet. An der Außenmauer der Küche befand sich die Feuerstelle, über der sich allerdings kein Rauchabzug befand. Der Rauch zog entweder durch ein kleines Fenster oder durch ein Loch in der Decke ab. Kamine kannten die Römer nicht.
Nam vagaper veterem dilapso flammaculinam. Vol cano sumum properabat lambere tectum.
Ein Hausbrand durch einen unachtsamen Koch verursacht, war also keine Seltenheit. Unzählig sind die Berichte von schrecklichen Feuersbrünsten, die oft mehrere Straßenzüge, ja ganze Stadtteile in Schutt und Asche legten. Sehr beeindruckend ist die Beschreibung des Tacitus vom großen Brand in Rom zur Zeit Neros.
Es ereignete sich ein Unglück. Ob durch Zufall oder des Kaisers Hinterlist veranlasst, ist ungewiss. Jedenfalls war es schwerer und entsetzlicher als alles, was unsere Stadt durch des Feuers Gewalt betroffen hat. Es brach in dem Teile des Zirkus aus, der nach dem Palatinus und Caelius hingelegen ist. Dort in den Verkaufsbuden, wo die Waren den Flammen Nahrung boten, entstand es, breitete sich vom Winde begünstigt sofort aus und ergriff den Zirkus in seiner ganzen Länge. Es lagen ja keine mit Brandmauern versehene Paläste oder mit Mauern umgebene Tempel dazwischen oder sonst etwas, was das Feuer hätte aufhalten können. Der Brand rückte nun mit Ungestüm weiter vor, stieg zuerst in die Ebene hinab, dann auf die Höhen hinauf und verheerte wieder die Niederungen. So machte er alle Rettungsversuche zunichte, weil er zu schnell fortschritt und die Stadt mit ihren engen, winkeligen Straßen und unregelmäßigen Häuserreihen, so war eben das alte Rom, der Gefahr besonders ausgesetzt war. Dazu das wehe Geschrei der verängstigten Frauen, die schwachen Greise und die kleinen Kinder, dazu die Leute, die sich selbst oder anderen helfen wollten, die Kranke wegschleppten oder auf sie warteten, das Zögern der einen, die Eile der anderen. Dies alles war den Rettungsarbeiten hinderlich. Einige warfen ganz offen Feuerbrände und schrien, sie wüssten wohl, von wem sie Auftrag hätten. Entweder wollten sie nur hemmungslos plündern oder handelten wirklich auf Befehl. Erst am 6. Tage wurde der Feuersbrunst am Fuße des Esquilin ein Ende gemacht. Man riss nämlich auf große Strecken hin die Gebäude ab, so dass die verheerende Gewalt des Feuers auf freies Feld und gewissermaßen auf leere Luft stieß. Aber die Angst hatte sich noch nicht gelegt und das Volk wagte noch nicht, wieder zu hoffen. Tatsächlich brach das Feuer von Neuem aus, und zwar in den freier gelegenen Stadtteilen. Dabei war der Verlust an Menschen weniger groß, dafür aber stürzten die Tempel der Götter und die dem Vergnügen gewidmeten Säulenhallen weithin zusammen. Bei diesem zweiten Brande war Neros Schande noch größer, weil es den Anschein hatte, als suche Nero den Ruhm, eine neue Stadt zu bauen und nach seinem Namen zu benennen. Denn von den 14 Stadtteilen Roms blieben nur 4 unversehrt.
Nero unternahm zwar sofort energische Schritte, um Plünderungen, Hungersnot und Epidemien vorzubeugen. Doch die Stimmen wurden lauter, dass er selbst den Brand angeordnet habe. Nero widmete sein ganzes Leben, das von Gräueltaten und Verschwendungssucht überschattet war, dem Gesang. Und es ist durchaus glaubhaft, dass er, als Rom brannte, in seinem Palast Verse über Trojas Fall deklamierte.
Sanato peristene, donde tue.
Wie jeder Autorität, vorher oder nachher, genauso misstrauten die Römer ihrem Kaiser Nero. Politik ist für den Römer von jeher ungerecht und immer moralisch schlecht. Bei Politik handelt es sich um offenkundiges Verbrechertum. Deshalb sind so viele Verbrechernaturen erfolgreiche Staatsmänner geworden. Der Römer aber ist nicht verlogen und auch nicht feige, anzuerkennen, dass es sich bei Politik um Niedriges handelt, das zwar notwendig zu Menschen gehört, das man aber so weit wie irgend möglich in den Dienst des Höheren stellen sollte.
Nero, um den Gerüchten ein Ende zu machen, schob die Schuld auf andere und bestrafte sie mit den ausgesuchtesten Martern. Es waren jene Leute, die das Volk wegen ihrer angeblichen Schandtaten hasste und mit dem Namen Christen belegte. Dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Dieser verderbliche Aberglaube war für den Augenblick unterdrückt worden, trat aber später wieder hervor und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo er aufgekommen war, sondern auch in Rom, wo alle Gräuel und Abscheulichkeiten der ganzen Welt zusammenströmen und geübt werden.
Diese Christenverfolgung, die erste, von der wir wissen, beschränkte sich auf die Stadt Rom.
Die Christen wurden weniger der Brandstiftung als des Hasses gegen das ganze Menschengeschlecht überführt. Bei der Hinrichtung wurde auch noch Spott mit ihnen getrieben, indem sie in Tierhäute gesteckt und von wilden Hunden zerfleischt wurden. Andere wurden ans Kreuz geschlagen oder zum Feuertode bestimmt, nach Einbruch der Dunkelheit als nächtliche Fackeln verbrannt. Für dieses Schauspiel hatte Nero seinen eigenen Park hergegeben und veranstaltete gleichzeitig ein Zirkusspiel, wobei er sich in der Tracht eines Wagenlenkers unter das Volk mischte oder auf einem Rennwagen stand.
Die Zirkusspiele und Wettkämpfe ließen die Römer die eigene Machtlosigkeit und die Willkür ihrer Herrscher vergessen. Ludi Romani, damit waren die drei Arten der großen öffentlichen Spiele zu Ehren der Götter Apollo, Jupiter, Juno oder Minerva gemeint. Die wichtigsten sportlichen Wettkämpfe, die Ludi Circenses, fanden dreimal im Jahr im Circus Flaminius und im Circus Maximus statt. Später dann auch im Amphitheatrum Flavium, besser bekannt als Kolosseum. Eine Woche lang dauerten sie im Juli, 14 Tage im November, eine Woche im April. Mancher Kaiser aber rief die Spiele auch zwischendurch aus, wie Nero zum Beispiel, um von bösen Gerüchten über sich abzulenken.
Bei den Ludi Scenici, den szenischen Aufführungen, traten Dichter und Musiker zum Wettkampf an. Sie fanden in verschiedenen Theatern Roms statt. Griechenlands Kultur war in gewisser Weise das Fundament der Kultur Roms. Doch standen die griechischen Schauspiele in ihrem Inhalt den römischen Lebensverhältnissen eigentümlich fern. Das römische Publikum war nicht fähig, den feinen Nuancen und Tönungen der Worte zu folgen und konnte sich und seinesgleichen in den Gestalten auf der Bühne schwerlich wiedererkennen. Erst als die Stücke von römischen Autoren in einer derben, plastischen Sprache, überquellend von Wortbildern, auf äußere Effekte umgearbeitet, als drastische Gesten, Prügeleien auf offener Szene eingearbeitet wurden, da gelang es, das Publikum mitzureißen. Der Römer, ganz in die emotionale Ordnung sich fügend, wusste um den an sich Schmutz und Grauen behafteten Ursprung allen Lebens. Je freier der Mensch ist als Geist, desto mehr braucht er die Bindung an die Erde. Ohne Verwurzelung in der Erde entvitalisiert sich der Mensch. Keine Abneigung dem Unrat, den Fäkalien gegenüber, hinderte den Römer an einem freien und ungezwungenen Dasein. Der Wahnwitz unseres Ideals von Reinheit war dem Römer unbekannt.
Die Aufführungen dauerten oft viele Stunden. Deshalb nahm das Publikum genügend Verpflegung mit in die Theater, die übrigens brechend voll gewesen sein müssen, denn für den Eintritt brauchte nichts bezahlt zu werden. Viele lagerten schon nachts vor den Eingängen, um sich für den nächsten Tag einen Platz zu sichern. Da ging es manchmal die ganze Nacht hindurch sehr laut zu, sodass nicht selten die Wache einschritt und die Leute mit Stockschlägen vertrieb. In Rom bevorzugte man die Pantomime, den Tanz und die großen Musikaufführungen, von denen einige Autoren berichten. Seneca spricht in einem Brief vom stoischen Gedanken der Einheit in der Mannigfaltigkeit und führt als Beispiel den musizierenden Chor an.
Die eine Stimme ist hoch, die andere tief, eine dritte steht in der Mitte. Zu den Männern gesellen sich die Frauen, die Aulos mischen sich hinein, und indem die einzelnen Stimmen verloren gehen, kommen sie doch in der Gesamtheit zur Wirkung. In den jetzigen Theatern gibt es mehr Sänger als ehemals Zuschauer. Und dazu kommen die Instrumentalisten. Alle Gänge sind von Sängern angefüllt und der Zuschauerraum ist durch Blechmusik umgürtet, indem von der Bühne her alle Arten von Aulos und von Organa zusammentönen, so ergibt sich aus Verschiedenem ein Zusammenklang.
Der Zuschauerraum war von Blechmusik umgürtet. Wie seltsam. Blechmusik wäre nicht von einer Stelle aus an das Ohr des Hörers herangeleitet worden, sondern, wir würden heute sagen, mehrkanalig von einem Halbrund aus. Der Musikwissenschaftler Gerhard Nestler schreibt:
Vielleicht sind die Zuschauer durch die Form des römischen Zirkus, die ein Kreisrund oder eine Ellipse war, ganz von Blechbläserklang umschlossen gewesen. Dann wäre das zum ersten Mal verwirklicht worden, was heute die elektronische Musik, die das Raumproblem in der Musik wieder aufgerufen hat, zu verwirklichen sucht. Der von vielen Klangquellen, am besten vom Klang ringsherum eingeschlossene Hörer. Römische Raummusik. Ein neuer und erregender Gedanke.
Musik und Unterhaltung spielten fast überall im täglichen Leben eine Rolle. Öffentliche Theateraufführungen, Wettkämpfe oder sonstige Spektakel waren, wie wir hörten, in Rom ja nicht die Regel wie bei uns heute. Deshalb war das gemeinsame Bankett zur alltäglichen Unterhaltung sehr verbreitet. Es traten da Musiker auf, Sänger, Tänzer, Gnome, Akrobaten oder der sogenannte Lector Anagnostes. Ein Sklave, der den Tischgästen Gedichte oder Satiren vorlas.
Omnibus hoc vitiumst, cantoribus inter amicos, ut num quindu cant animum cantare rogati. In jussi num quam desistant, sardus habebat ille tigelios hoc, Caesar, qui cogere posset, si peteret per ami citiam patris atque suam, non quicquam proficeret, si colibuisset ab ovo usquat mala citaret, io bacche, modo summa, voce, mod hac, resonat que corridis quatuor ima.
Diese Gelage dauerten lange. Gelage heißen sie, weil die Römer sich zum Essen auf ein Speisesofa legten. Man begann zur 9. Stunde, gegen 15 Uhr also, und beendete das Mahl erst tief in der Nacht. Man begann mit der Gustatio, der Vorspeise, zu der immer Eier und Oliven gehörten. Ab ovo usque ad mala heißt es, von der Vorspeise bis zum Dessert, vom Anfang bis zum Ende. Dazu wird Mulsum getrunken, ein warmer, mit Honig gesüßter Wein. Das Hauptmahl, die Cena, bestand aus mehreren Gängen, den Ferculi. Die Sklaven zerschnitten die Speisen in handliche Portionen und servierten sie auf Tellern. Es wurde so mit den Händen gegessen, dass nur die Fingerspitzen die Speisen berührten. Speisereste wurden unter den Tisch geworfen und nach von den Küchensklaven weggefegt. Wein wurde nur bei den Riten unverlischt getrunken. Bei den Gelagen standen auf dem Tisch meist drei Behälter. In einem befand sich der Wein, in dem anderen das warme Wasser und in dem dritten wurden Wasser und Wein zusammengemischt. Reinen, klaren Wein wie heute kannten die Römer nicht. Durch einen Filter wurde die Mischung also in die Becher gegeben. Deshalb ist das Wort filtern, liquare, bei den römischen Dichtern das Synonym für einschenken. Wollte jemand einen Trinkspruch aussprechen, so füllte er seinen Becher randvoll und leerte ihn in einem Zug zum Wohl des anderen. Dann füllte er ihn erneut bis zum Rand und reichte ihn dem anderen, damit auch er ihn in einem Zug austrank.
Zusammen mit sehr kleinen Fischen wurden die Innereien größerer Fische in ein Tongefäß gegeben und zusammengestampft, sodass ein gleichförmiger Brei entstand. Dieser Brei, das Liquamen, wurde in die Sonne gestellt und hin und wieder umgerührt, sodass er kräftig zu gären anfing. Erst wenn die meiste Flüssigkeit von der Sonne getrocknet war, drückte man ein Sieb in den Brei. Die wertvollen Tropfen, die sich darin bildeten, waren das Garum. Garum war im antiken Rom ein sehr verbreiteter und durch die aufwendige Herstellungsweise sehr teurer Fischextrakt. Man konservierte ihn in Amphoren, in den Kellern. Überall gab es Garum-Hersteller. Viele Speisen wurden mit ein paar Tropfen dieser wertvollen Flüssigkeit verfeinert. Allerdings bleibt es zweifelhaft, ob unser Gaumen das Garum als angenehm empfinden würde. Der Geschmack muss scharf, ätzend und eigentlich ekelerregend gewesen sein. In einem Epigramm von Martial heißt es:
Unguentum fuerat quod unix modo parva gerebat, olfecit postquam papillus, ecce garumst.
Papillus, meint der Dichter, sei ein Mann mit sehr starkem Mundgeruch. Es reiche ein Hauch seines pestilenzialisch stinkenden Atems, um einen köstlich duftenden Balsam in Garum zu verwandeln. Es ist zweifelhaft, ob die antike römische Küche unserem heutigen Geschmack entsprechen würde. Viele Tiere, die in den Töpfen der Römer landeten, sind von unseren Speisekarten gestrichen. Wilde Esel, Flamingos, von denen man die Zungen bevorzugte, Störche, Kraniche und Papageien. Besonders beliebt war bei den Römern auch das Pfauenfleisch. Dabei war es allgemein üblich, Scharfes und Süßes zu vermischen. Zucker gab es nicht. So wurde das Fleisch in Honig gekocht oder in einem Brei aus Obst, meist in Quittenkompott. Auch Pilze aß man immer mit Honig zusammen.
Petronius Arbiter war ein sogenannter Schiedsrichter im guten Geschmack am Hofe Neros. Seine geistreichen und höchst freimütigen Sittenschilderungen, wie das Gastmahl des Trimalchio zum Beispiel, geben uns ein sehr buntes Bild der römischen Gelage, wo es Pfaueneier mit Gartengrasmücken gefüllt in Pfeffersoße gab oder ein gekochtes Wildschwein mit lebenden Drosseln im Innern.
Mein Koch ist großartig. Wenn er will, macht er aus einer Gebärmutter einen Fisch, aus einem Schweinefilet eine Taube, aus einem Schinken eine Turteltaube und aus einer Pastete ein Huhn.
Das Trinken war neben der Musik Hauptbestandteil des Kultes um den Gott Dionysos oder Bacchus. Alkohol und ekstatische Musik versetzten die Teilnehmer in einen Rausch, der die Gemüter entfesselte und von der Last des Geistes befreite. Natürlich arteten diese Bacchanalien in Anwesenheit Kaiser Neros oft genug aus. Hören wir Tacitus.
Nero wollte zeigen, dass ihm nirgends so wohl sei wie in Rom. Deshalb hielt er auf öffentlichen Plätzen Trinkgelage ab und benutzte die ganze Stadt wie sein eigenes Haus. Am berühmtesten wurde ein durch seine Üppigkeit vielberufenes Gastmahl, das Tigellin veranstaltete. Ich will es als einziges Beispiel anführen, um nicht öfters von derartiger Verschwendung berichten zu müssen. Tigellin ließ also auf dem Teiche des Agrippa östlich vom Marsfelde ein Floß herstellen, das durch andere Schiffe von der Stelle fortbewegt werden konnte, während das Gastmahl stattfand. Die Schiffe waren mit Gold und Silber ausgelegt. Als Ruderer wurden Buhlknaben verwendet, die nach dem Alter und nach ihren Erfahrungen in der Unzucht zusammengestellt wurden. Geflügel und Wild hatte er aus fernen Ländern, Fische sogar aus dem Ozean kommen lassen. An den Ufern des Teiches standen Bordelle, die voll von vornehmen Frauen waren. Gegenüber konnte man nackte Lustdirnen sehen. Schon gab es unzüchtige Gebärden und Bewegungen, und als der Abend anbrach, hallten der ganze benachbarte Hain und die umliegenden Häuser von Gesang wieder und strahlten im Fackelglanze. Nero selber hatte sich bereits durch alle erlaubten und unerlaubten Ausschweifungen geschändet. Es gab für ihn keine Schandtat mehr, durch die er sich noch verderbter zeigen konnte. Dennoch ließ er sich einem aus der Schar der Lustbefleckten, er hieß Pythagoras, unter feierlichen Hochzeitsbräuchen als Eheweib antrauen. Der Kaiser wurde mit einem Brautschleier angetan, Zeichendeuter wurden bestellt. Mitgift, Brautbett und Hochzeitsfackeln, überhaupt alles war zur Schau gestellt. Auch das, was selbst bei einer Frau mit dem Dunkel der Nacht verhüllt wird.
Neros freizügige öffentliche Gelage, die zu Orgien entarteten, waren natürlich Ausnahmen und fanden bei den Menschen außerhalb Roms und seiner herrschenden Schicht kaum Beachtung. In den Städten Italiens und in den Provinzen ging das Leben so ruhig und gesittet weiter wie eh und je. Die normalen Gelage endeten mit den Secunde Mensae, dem Nachtisch, zu dem pikante oder trockene Speisen gereicht wurden, die den Durst anregen sollten. Denn dann trug man die Hausgötter, die Lares, auf den Tisch. Und alle Anwesenden mussten ihnen Trankopfer darbringen und dabei ihre Glückwünsche für den Hausherrn aussprechen. Viele Haushalte hatten ihre eigenen Glücksbringer, sprich Götter. Die römische Religion war da ausgesprochen tolerant. Es sollen zeitweise bis zu 30.000 Götter verehrt worden sein. Nicht nur der Einfluss Griechenlands hatte seit frühester Zeit stark auf die römische Religion gewirkt, sondern auch der aus orientalischen und afrikanischen Ländern. Hören wir Hans-Georg Pflaum.
Jedem Gläubigen blieb es überlassen, der Gottheit seiner Wahl seine Ehrfurcht zu bezeugen. Schon seit den Zeiten der Republik hatte man die Ausübung vieler fremder Kulte in Rom geduldet. Und diese Tendenz hatte in der Kaiserzeit dazu geführt, dass Götter aus allen Teilen des Reiches nebeneinander in der Hauptstadt verehrt wurden. Die Gebildeten hatten die fremden Götter mit Gestalten des römischen Pantheons gleichgesetzt. Diese Interpretatio Romana, die römische Umwertung, war bezeichnend für das Ineinanderaufgehen der verschiedenen Gottheiten. Die Verschmelzung der Kulte hatte schließlich fast zu einem Monotheismus geführt, der Verehrung eines obersten göttlichen Wesens, etwa des Sonnengottes oder des Mithras, das über alle übrigen Götter gebot.
Durch lateinische Übersetzungen waren selbst die fortschrittlichsten griechischen Gedanken in Rom bekannt. So auch die Ideen des Euhemeros, der die Entstehung des Götterglaubens und der Götter selbst als Menschenwerk erklärt hatte. Solch progressive griechische Einfälle wurden von den meisten Römern aber nicht verstanden. Die Welt war zu rätselhaft, um atheistisches Gedankengut akzeptieren zu können. Man suchte eher Zuflucht bei fremden, meist orientalischen Wahrsagern, Wanderpredigern und fremdartigen, vom Geheimnisvollen umwitterten Riten. Was die christliche Religion bald als Aberglaube verwerfen sollte, war in Rom der eigentliche Glaube. Die Götter waren eigenständige Wesen, die außerhalb der menschlichen Gesellschaft vermutet wurden. Sie waren da, entweder positiv oder negativ, in das Leben der Menschen einzugreifen. Sich ihnen zu nähern, ihnen zu gefallen, sich mit ihnen zu verbinden, dazu war die Musik ein Hilfsmittel. Ein lebendiges Bild römisch-religiöser Musikpflege gibt der antike Dramatiker Censorinus.
Musik ist den Göttern angenehm. Denn wenn sie den Göttern nicht angenehm wäre, dann wären die öffentlichen Schauspiele, die der Besänftigung der Götter dienen sollen, nicht eingesetzt worden. Es würde nicht der Flötenbläser zu allen Bittgebeten in den heiligen Hallen hinzugezogen. Es würde nicht mit den Flöten- oder Posaunenbläsern der Triumph zu Ehren des Mars begangen. Es würde dem Apollo nicht die Zither, nicht den Musen, Flöten und die übrigen Instrumente alle zugeeignet. Es wäre dann den Flötenspielern nicht gestattet, öffentlich zu spielen, auf dem Kapitol zu speisen und an den Iden des Junius die Stadt in beliebiger Kleidung und betrunken zu durchstreifen.
Musik war ja in allen antiken Zivilisationen eher ein psychoakustisches Mittel als ein melodisch-ästhetisches. Tönen wurde eine geheimnisvolle Macht zugeschrieben. Musik war ein Mittel, die Spannung zwischen Körper und Geist zeitweise aufzulösen und dadurch einen heilenden Zustand der Ganzheit, des Einsseins mit der Erde zu schaffen.
Das einfache rhythmische Schlagen oder Trommeln, es bringt das Blut ins Wallen und erzeugt Bewegung im Hörer, die sogleich im Tanz nach außen getragen werden muss. Bewegung, die eigentlich kein Ende hat und bis zur völligen Erschöpfung geht. Vom rationalen Standpunkt aus gesehen tut der so ekstatisch erregte Mensch etwas Sinn- und Zweckloses. Er lässt sich gehen. Er versucht, seinen Geist loszuwerden, sich von ihm zu befreien. Sein Körper trennt sich vom Geist und unterwirft sich dem Rhythmus der Trommel. Dadurch tritt er in einen Gefühlszustand, der ihm normalerweise verschlossen bliebe. Er spürt eine Bindung, die ihm abhanden gekommen ist. Er hat das Gefühl, in das Anfangsstadium der menschlichen Entwicklung versetzt zu sein, eins zu sein mit der Erde. Denn am Anfang war nicht Geist, war nicht das Wort oder die Tat, sondern die Empfindung. Er erkennt eine heilende und erlösende Wirkung seines Tuns.
Wir wissen heute, dass es für den Menschen vor 2000 Jahren ganz selbstverständlich war, dass Gefühle ihm Erkenntnis vermittelten. Sein Erleben war reiner und absichtsloser. Kein moralisches Diktat hinderte ihn an seinem spontan aktiven Handeln. Der scheinbar primitiven Musik liegt jene emotionale Ordnung zugrunde, die das Leben des Römers bestimmte. Eine solche Ordnung entspricht der allgemeinen Struktur des Universums besser als die intellektuelle. Sie kann den Spannungszustand zwischen Körper und Geist überbrücken und zeitweise auflösen. Die Römer kannten neben der ekstatischen auch die enstatische Musik. Nach der Eroberung Ägyptens verbreitete sich in Rom der Kult der Göttin Isis. Charakteristisch für diesen Kult war das Sistrum, ein Instrument, dessen Klänge sogleich eine verzaubernde Wirkung ausübten. Es waren Klänge, die das Gefühl des geistigen Wachseins förderten, was nicht zu verwechseln ist mit der Vernunft oder dem Willen. Die enstatische Musik besitzt eine ebensolche emotive Gesetzmäßigkeit wie die ekstatische. Das sich nach innen wenden, ganz Geist sein, ist ebenso ein gefühlvolles Selbsterleben oder Gottfinden wie das ekstatische nach außen gerichtet sein, ganz Körper sein.
Die Götter waren nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb des Menschen. Diese Weisheit ahnten die Ägypter, sie stand auch im Alten Testament der Juden und wurde von den ersten Christen übernommen. Gleichzeitig mit dem Christentum breitete sich der Mithras-Kult in Rom aus. Er war dem Gott der Sonne geweiht, wurde aber meist unter der Erde, in still, dumpfen, feuchten Räumen abgehalten. Warum? Wie wir hörten, wusste der auf die Empfindsamkeit bauende Römer um die Geordnetheit der Vorgänge, an denen der menschliche Verstand überhaupt nicht beteiligt ist. Alles Wachsen kam aus der Erde heraus. So identifizierte er sich während des Mithras-Kultes symbolisch mit dieser schmutzig-moderigen, aber fruchtbringenden Erde. In ihr liegt ja die Wurzel allen Daseins. Das Licht der Sonne, unter die Erde gebracht, sollte die Wurzel gedeihen lassen, das Dunkel des menschlichen Geistes erhellen.
Thank you.
In Rom wurde schon seit den frühesten Zeiten nicht nur oberhalb, sondern auch unter der Erde gebaut. Es gab lange vor den christlichen Katakomben unterirdische Grabstätten, Keller, Zisternen, Gefängnisse und Kultstätten, deren geheimnisvoll dumpfe, fast klanglose Atmosphäre noch heute betäubend wirkt. Das Labyrinth dieser unterirdischen Gänge ist noch längst nicht völlig erfasst worden. Es gibt etwa 45 Katakomben, die teilweise miteinander kommunizieren. Aber nur 4 sind für das Publikum freigegeben. Insgesamt ziehen sich die schmalen Tunnel über hunderte von Kilometern hin. Wie gefährlich ein Besuch der Katakomben werden kann, schildert der Erforscher des unterirdischen Roms und Fotograf Carlo Pavia.
Niemand sollte ohne eine Führung, ohne eine ganz präzise Absicht hinunter in diese feuchtkühlen Eingeweide der Erde steigen. Das Wichtigste sind die elektrischen Taschenlampen, die mindestens 4-mal so lange brennen sollten wie die Zeit, die man beabsichtigt, in den Katakomben zu bleiben. Man sollte nie allein hinuntersteigen und nie ohne einen topografischen Plan. Steht man verzaubert vor einer der herrlichen Fresken oder vor einem völlig intakten Grab, dann darf man nicht das Drama jener 40 Schüler vergessen, die sich wahrscheinlich zu weit in das Labyrinth der Gänge gewagt hatten und deren Lampen bald erloschen, sodass sie sich in totaler Dunkelheit eingeschlossen fanden. Den Rest des Dramas kann man sich vorstellen. Das Ergebnis war, dass nach einer Woche nur noch 3 Kinder halb erblindet wieder ans Licht kamen, und zwar in Anzio, einer Stadt 35 Kilometer von Rom entfernt.
War ein Stadtteil abgebrannt, was, wie wir hörten, häufig vorkam, so ging der Wiederaufbau der Häuser meist sehr rasch voran. Der Brandschutt wurde als Füllmaterial zwischen die breiten, stabilen Mauern des Erdgeschosses geworfen und schon hatte man ein Fundament für das neue Gebäude. Auf diese Weise wuchsen im Lauf der Jahrhunderte mehrere Schichten verschiedenster Mauern übereinander, sodass sich unterirdische Stockwerke bildeten, die dann vergessen wurden. An etlichen Stellen in Rom liegen ganze Straßenzüge mehr als 20 Meter unter der heutigen Oberfläche. Die meisten römischen Häuser im Zentrum der Stadt sind auf die Mauern uralter Erdgeschosse gebaut, die auch heute noch ein geeignetes Fundament abgeben. Gräbt man da den Schutt heraus, kommen neben Fragmenten von Statuen und Säulen oft sehr schöne Fresken und Mosaikböden zum Vorschein. Es ist gar nicht selten, dass Römer heute hinter Holzregalen ihrer Kellerräume verblichene antike Malereien verbergen, um einer Kontrolle der archäologischen Behörden Belle Arti aus dem Wege zu gehen. Solche Inspektionen enden meist mit der Schließung der Kellerräume.
Das römische Kaiserreich verfiel und das Christentum begann sich durchzusetzen. Dieser Prozess verlangte, um erfolgreich durchgeführt zu werden, eine weitaus rationalere Ordnung als die der Römer. Andere Klänge waren jetzt angesagt, eine andere Musik wurde gespielt. Die ersten Christen hatten noch einige Musikinstrumente aus der blühenden römisch-griechischen Kultur übernommen. Als jedoch jene Verhärtung der Fronten zwischen Profanem und Christlichem einsetzte, die übrigens noch heute zu spüren ist, als das Christentum auch die politische Macht erlangte, da musste es sich von all dem abgrenzen, was nicht christlich war und was in der Folge als heidnisch abgewertet wurde. Das Dogma kontrollierte die Kunst. Es scherte sich den Teufel um die Wirklichkeit. Ist diese nicht so, wie das Dogma sie fordert, dann soll sie es eben werden. Die Kirche nach vielen Jahrhunderten der Unterdrückung endlich selbst an der Macht, begann die Welt gewaltsam moralischen Gesetzen zu unterwerfen. Die über Jahrhunderte gehende freie Entwicklung der römischen Musik wurde unterbrochen und von einer philosophisch-geistigen weitergeführt. Orientalische Asketen beeinflussten die christliche Musikauffassung. Das Wort begann, über die Musik zu herrschen. Den Gesang übernahmen die Christen vom Psalmenvortrag der Juden. Eine Gemütsbewegung, eine Empfindung darf beim Zuhörer nicht aus der Musik heraus entstehen, sondern nur aus dem Sinn der gesungenen Worte allein. So forderte es der Kirchenlehrer Augustinus. Diese Auffassung von Musik endete erst wirklich mit der Reformation.
In Rom wurden die christlichen Ideale nie ganz angenommen. Das sogenannte Heidnische hat hier immer eine gewisse Eigenständigkeit behalten. Noch heute sind in Rom mehr Wahrsager, Magier, Astrologen und Handleser beschäftigt als christliche Priester. Obwohl Rom die Hauptstadt der katholischen Kirche ist, tummeln sich hier auch Mitglieder der meisten anderen Religionen und unzähliger Sekten. Und dabei steigt die Anzahl der Anhänger von Euhemeros, der die Götter für eine Erfindung des Menschen hielt. So klingt diese Stadt weiter, in jenem Akkord, der wie der Klang von Wasser nicht fassbar ist. Und täglich gesellen sich ihm neue Töne hinzu. Aber der Lärm bleibt. Während nachts der sichtbare Abfall von den Müllwagen aus den Straßen weggeschleppt wird, taucht frühmorgens der hörbare Abfall wieder auf und wächst wie in anderen Großstädten jährlich sogar um ein halbes bis ein Dezibel, wie man kürzlich festgestellt hat.